Liebe Gemeinde, der Predigttext ist heute aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16. Da geht es um Geld, um Besitz. Und das Thema der Predigt habe ich so überschrieben, dass Gott Habsucht auf das Schärfste verurteilt, ist vollkommen klar. Dir auch. Die Predigt hat heute drei Punkte. Ich lese die mal vorweg. Erster Punkt, häng dein Herz an Gott, nicht an Geld. Der zweite Punkt, wenn Jesus das Streben nach Reichtum verurteilt, sagt er nichts anderes als das Alte Testament. Das geht im Lukas-Evangelium, vor allem im Kapitel 16, so ein bisschen um die Frage, sagt Jesus im Blick auf den Umgang mit Geld und Besitz, sagt er etwas ganz anderes als das Alte Testament? Und die Antwort ist nein. Und der dritte Punkt, das Streben nach Reichtum ist Götzendienst und wird mit dem ewigen Tod bestraft. Das sagt schon das Alte Testament. Und Jesus sagt das erst recht. Also der erste Punkt, häng dein Herz an Gott und nicht an Geld. Lukas 16, Vers 1, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen wurden ihm Vorwürfe gebracht, er würde sein Geld verschwenden. Er ließ ihn rufen und sagte zu ihm, was muss ich von dir hören? Leg mir die Abrechnung für deine Tätigkeit vor. Du kannst nämlich nicht länger mein Verwalter sein. Also zwei Personen werden in diesem Gleichnis eingeführt, ein reicher Mann. Und es spielt auch keine Rolle, wie der Mann heißt, wo der wohnt, ob es den jemals gegeben hat. Aber fest steht, es gab solche reichen Männer. Zachäus zum Beispiel, von dem Lukas in Kapitel 19 berichten wird. Das war auch ein reicher Mann. Und wenn so eine Formulierung kommt, ein reicher Mann, dann ist die Erwartungshaltung eher die, also reich. Wie ist er reich geworden? Durch Unrecht. Der hat andere Leute betrogen. Dadurch ist er reich geworden. Auch damals gab es schon die Möglichkeit, durch Kredite reich zu werden. Nämlich durch die Zinsen, die da draufgeschlagen wurden. Damals gab es solche Art Geldgeschäfte auch schon. Also natürlich nicht so mit Konten und also, sondern richtig mit Geld. War aber eher selten. Es gab so Geschichte, da wurden Kredite in sogenannten Naturalien zurückgezahlt. Also da wurde dann festgelegt, so ich gebe dir jetzt so und so viel Geld und dafür gibst du mir so im Laufe der Zeit 100 Sack Weizen oder 100 Fass Olivenöl. Und für solche Art Geschäfte hatte der reiche Mann einen Verwalter, wird hier gesagt. Und der Verwalter, der hat sämtliche Geschäfte für den reichen Mann erledigt. Der reiche Mann wusste so gut wie nichts über die Geschäfte, die liefen. Der hat nur so das Endergebnis sich angeguckt. Wie viel Geld kam in diesem Monat rein? Und es war ihm egal, auf welche Weise. Das war die Aufgabe des Verwalters. Das heißt, dieser reiche Mann, der hatte auch gar keinen Einblick in die Geschäfts- und Auftragsbücher. Und deswegen, als der reiche Mann Gerüchte hört, sein Verwalter, der würde sein Geld verschwenden, da sagt er seinem Verwalter, jetzt ist Schluss, leg mir die Berichte vor, leg mir die Bücher vor mit den Geldgeschäften, die du getätigt hast. Auf welche Weise der Verwalter das Geld von dem reichen Mann verschwendet hat, wird nicht gesagt. Es erinnert nur so ein bisschen an den jüngeren Sohn, ein Kapitel vorher, ne? Lukas 15, der jüngere Sohn, von dem wird auch gesagt, er hat das Geld verschwendet, das er aus dem Erbe seines Vaters bezogen hat. So, und dann nimmt dieses Gleichnis einen sehr verwunderlichen Verlauf. Es ist eines der eigenartigsten Gleichnisse im ganzen Neuen Testament. Der Verwalter, also Jesus erzählt dieses Gleichnis jetzt weiter, der Verwalter sagte sich, was soll ich tun, da mich mein Herr nun entlassen wird? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach. und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter: Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er: Und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier, nimm deinen Schuldschein, schreib 80. Der Verwalter ist schlau, ne? Der überlegt sich ganz genau, also was kann ich jetzt noch tun? Also meine Stelle habe ich verloren. Die Verschwendungen sind aufgeflogen. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie zu, und, ne, und er sagt doch ganz ehrlich, also so harte körperliche Arbeit, die liegt mir nicht. Ne, also ich möchte möglichst ein angenehmes, behagliches Leben weiterführen können. Wie mache ich das? Ich muss dafür sorgen, dass ich bei irgendwelchen Vertragspartnern so einen Stein im Brett habe, wenn ich meine Stelle verloren habe. So ein paar Leute, bei denen ich dann anklopfen kann und sagen und fragen kann, also kann ich bei dir mal wohnen für ein Jahr? Kost und Logis frei? Ja, darfst du. Also wir würden jetzt mal sagen, das ist kein erfreulicher Charakter, ne? Von diesem Verwalter. Ein Schlitzohr, milde ausgedrückt. Ja, und dann kommt die eigentliche Verwunderung. Vers 8. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Also dass der ungerecht ist, steht gar nicht in Frage, ne? Der Herr lobte den ungerechten Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Vielleicht ein Detail, ich weiß nicht, wie es in euren Bibeln ist, ob es da geklärt ist, wer jetzt der Herr ist, der den ungerechten Verwalter lobt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist sein Herr, der reiche Mann, oder es ist Christus. Die plausibelste Deutung ist tatsächlich die, dass es jetzt Jesus ist, der spricht, nicht der reiche Mann. Das jetzt im Einzelnen aufzuführen, würde zu weit führen. Also der Zusammenhang spricht tatsächlich dafür, es ist Jesus, der den ungerechten Verwalter wegen seines klugen Vorgehens lobt. Lobt heißt dann hier so viel, in bestimmter Hinsicht stellt Jesus diesen Verwalter seinen Jüngern als Vorbild hin. Und die Frage ist natürlich, also was können wir von dem klugen Verwalter lernen? Schlitzohrigkeit? Nee. Sondern eine gewisse Klugheit im Blick darauf, wie man mit Geld und Besitz richtig umgeht. Bei dem ungerechten und klugen Verwalter, ne, da ging's, für ihn ging's um die Frage, was mache ich, wenn ich meine Arbeit verloren habe? Wie kann ich meine Zukunft sichern? Ne, und der schafft das. Die Frage ist jetzt, ob wir als Jünger von Jesus das auch hinkriegen, mit Geld und Besitz so umzugehen, dass wir auch unsere Zukunft in rechter Weise absichern, nämlich unsere ewige Zukunft. Und noch anders gesagt, also dieser Verwalter, der hat irgendwie einen richtigen Riecher, einen Instinkt, wie man in dieser Welt überleben kann. Und die Anfrage ist, hast du auch einen richtigen Instinkt, wie du im Blick auf die Ewigkeit überlebst? Oder läufst du mitten in dein Verderben, weil du dir nie richtig darüber Gedanken gemacht hast, was sind eigentlich Gottes Maßstäbe, wenn es um den Umgang mit Geld und Besitz geht? Ich fürchte tatsächlich, viele Christen in Deutschland wissen überhaupt nicht oder haben es überhaupt nicht verinnerlicht, was Gott im Blick auf Geld und Besitz eigentlich von ihnen will. So, und da fordert Jesus uns rauf, entwickle mal einen richtigen Instinkt, also hab mal ein bisschen Angst im Blick darauf, dass du möglicherweise diese ganze Frage nach Geld und Besitz völlig falsch handhabst. Also nämlich in die Richtung, also wir sind ja schnell dabei, dieses sogenannte, also im Englischen Health and Wealth Gospel, also dieses Wohlstandsevangelium, zu verurteilen. Aber die Frage ist, wie sieht's bei dir selber aus? Ich meine, das Niveau, auf dem wir uns bewegen, ne? Das Wohlstandsniveau, auf dem wir uns bewegen, das ist schon beachtlich. Wenn man den Menschen vor 100 Jahren erzählte, der, auf welchem Niveau wir heute leben in Deutschland. Die hätten gesagt, das ist ja Paradies. Wir fangen das Jammern an, wenn es uns möglicherweise nächstes Jahr so geht wie vor 3 Jahren. Vers 9, ich sage euch, Jesus fährt hier fort, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es mit ihm zu Ende geht, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist es auch in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist es auch in den großen nicht. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr aber mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wer weiß, was mit Mammon gemeint ist hier? Besitz und vor allem Geld. Und dieser Ausdruck Mammon, der ist schon gefärbt, beziehungsweise die Verurteilung steckt schon drinne. Mammon, das kommt aus dem Aramäischen ursprünglich, also aus der Muttersprache von Jesus. Die Evangelien sind ja von den Evangelisten auf Griechisch geschrieben, ne? Das heißt, die haben schon das, was Jesus sie gelehrt hat, auf Aramäisch wahrscheinlich meistens, haben sie schon übersetzt ins Griechische. Und bestimmte Wörter haben sie nicht übersetzt, weil sie so eine schöne Färbung hatten. Mammon zum Beispiel. Dieses Wort ist verwandt mit dem Wort Amen. Amen, ne? Hebräisch, Aramäisch bedeutet so viel wie, das ist gewiss, das ist gewisslich wahr. Das ist vertrauenswürdig. Darauf kann man setzen. Und Mammon, ne, bedeutet dann, ist dann so eine Bezeichnung für Geld und Besitz, worauf ein Mensch sein Vertrauen setzt. Jetzt ist mein Leben abgesichert. Ich hab 20.000 Euro auf dem Konto. Jetzt weiß ich, dieses Jahr, das vor mir liegt, ist abgesichert. Aber wäre schon schöner, wenn ich 30.000 Euro hätte. Und 50.000 wäre noch besser. Mammon, Geld oder Besitz, der einem zum Götzen geworden ist. Ne, ein Götze, Martin Luther hat das mal so gesagt, also was ist dein Gott? Dein Gott ist das, woran du dein Herz hängst. Also wenn irgendwie unruhige Zeiten kommen, der Boden unter dir wird wackelig, worauf setzt du instinktiv dein Vertrauen? Das ist dein Gott. Also Jesus nennt Geld und Besitz Mammon, weil die Menschen gewöhnlich ihre Sicherheit von ihrem Geld und ihrem Besitz ableiten. Also Jesus geht davon aus, eigentlich sind so gut wie alle Menschen davon geprägt, Geld und Besitz als Sicherheit für ihr Leben anzusehen. Und zwar anstelle von Gott. Und das ist gar nicht so einfach, dass Christen hier völlig umdenken, dass sie sagen, nee, meine eigentliche Sicherheit ist der unsichtbare Gott mit seinen Zusagen. Und die Frage stellt sich auch, also was für eine Sicherheit will ich? Also Sicherheit im Blick auf welches Leben? Das Problem des Habsüchtigen, des Geldgierigen ist, also er hat seinen Blick auf das Leben hier auf diese Erde fixiert. Und er hat vollkommen die unsichtbare Dimension, also das, was nach dem Tod kommt, ausgeblendet. So, und da sagt Jesus so, jetzt ihr seid doch Christen, jetzt werdet mal schlau. Fangt doch mal an, mit dem Geld, mit dem ungerechten Mammon in diesem Leben, damit so umzugehen, dass ihr euch eine ewige Bleibe sichert. Ja, jetzt könnte man sich auch, also hat er das wirklich so gesagt? Wo bleibt denn hier die Rechtfertigungslehre? Ja, Jesus will hier nicht sagen, dass wir uns durch den richtigen Umgang mit Geld das ewige Leben verdienen, also dass wir Gott damit in eine Schuld bringen können. Aber so viel ist völlig klar, Jesus macht hier deutlich, seine Jünger sind dadurch geprägt, dass sie richtig mit Geld und Besitz umgehen, dass sie ihr Herz nicht dran hängen. Das ist nicht nur so, also so im Kleingedruckten, ne, wenn es um die Nachfolge von Jesus geht. Also das ist ein ziemlich zentrales Ding. Also es ist eins der ersten Dinge, die Jesus in der Unterweisung seinen Jüngern mitgegeben hat. Also ihr könnt nicht Gott dienen, ihr könnt nicht mir nachfolgen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Also gleichzeitig Habsucht hegen. Das eine schließt das andere aus. Der zweite Punkt. Wenn Jesus das Streben nach Reichtum verurteilt, sagt er nichts anderes als das Alte Testament. Von Vers 14 geht's weiter. Das alles hatten die Pharisäer mit angehört. Weil sie am Geld hingen, lachten sie über Jesus. Da sagte er zu ihnen, vor den Menschen stellt ihr euch so hin, als führtet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott kennt euer Herz. Was bei den Menschen Eindruck macht, das ist Gott ein Greuel. Also, warum haben die Pharisäer gelacht? Weil sie waren der festen Überzeugung, also vom Alten Testament her und von den jüdischen Traditionen her ist eigentlich ziemlich klar, Reichtum ist eine Belohnung für den Frommen. Ein Stück weit ist das ja auch das Thema im Buch Hiob, ne? Wenn Gott jemanden segnet, dann schenkt er ihm Erfolg, einen guten Arbeitsplatz, eine schöne Wohnung, ein schönes Auto, ein schöner Urlaub. Alles nicht verboten, ne? Aber wenn man auf diese Schiene kommt, das alles ist eine Belohnung für meinen Gehorsam, dann begeht man genau den gleichen Fehler wie die Pharisäer. Weil mit der gleichen Überzeugung haben die gesagt, ja, warum ist der denn arm? Ja, der ist faul gewesen sein ganzes Leben lang. Oder vielleicht hat er versucht, da rauszukommen, aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat beschlossen, dass er für seine Sünden schon in diesem Leben zahlen muss. Ne, jeder kriegt schon in diesem Leben das, was er verdient. Und dann hat man, ne, was ich, man hat 5. Mose, Kapitel 28 gerne gelesen. Ja, da steht doch da drinnen, ne, wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird Gott uns in diesem gelobten Land Kanaan segnen. Wir werden Überfluss haben. Und da steht dann auch, wenn wir ihm aber nicht gehorchen, ja, dann kommt der Fluch. Dann nimmt er uns das alles wieder. Ne, also, warum sind wir Pharisäer reich? Ja, weil wir 5. Mose 28 verstanden haben. Wir sind reich durch Gehorsam. Nur Jesus können sie damit nicht blenden. Ne? Also, natürlich, das Alte Testament ist nämlich nicht so, wie soll ich sagen, nicht so eindimensional. Es gibt zwar, ne, wenn man Sprüche liest, zum Beispiel Sprüche 10, Vers 4, untätige Hände bringen Armut, fleißige Hände bringen Reichtum. Ist ein Grundsatz, der seine Geltung hat, aber nicht in 100% der Fälle. Es gibt auch andere Stellen, wie Sprüche 11, Vers 4, also nur ein Kapitel später, reich sein bewahrt nicht vor Gottes Strafgericht. Aber das Rechte tun rettet vor dem Tod. Und auch, dass man durch Reichtum zu falscher Ehre bei den Menschen kommt, Sprüche 14, Vers 20 wird dazu gesagt, den Armen mag niemand, nicht einmal sein Nachbar. Aber die Reichen haben viele Freunde. Reiche sind von vielen Menschen umgeben, die kriechen und schleimen vor denen, damit sie irgendwie was abkriegen von ihrem Reichtum. Also, diese Art Frömmigkeit, wie sie die Pharisäer hier an den Tag legen, ist Gott ein Greuel. Greuel im Alten Testament insbesondere wird mit Vorliebe in solchen Zusammenhängen benutzt, wo es um Götzendienst geht. Das heißt, diese Art von Frömmigkeit ist in Gottes Augen eine abscheuliche Art von Götzendienst. Jesus fährt fort, Vers 16. Also Jesus geht jetzt vor allem auf die Frage ein, stimmt das eigentlich, wie ihr das Alte Testament auslegt? Und stimmt das eigentlich, was ihr mir vorhaltet, ich würde jetzt etwas ganz Neues erzählen über Gottes Stellung zu Geld und Besitz? Vers 16, da sagt Jesus, bis zu der Zeit von Johannes, und gemeint ist Johannes der Täufer, gab es nur das Gesetz und die Propheten, also das Alte Testament. Seither wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet und jeder wird mit Nachdruck aufgefordert, hineinzukommen. Also vom Zusammenhang her muss hier ergänzt werden, was Jesus hier meint. Also das Alte Testament mit seinem Gesetz wird von Jesus nicht einfach vom Tisch gefegt. Er greift es in seiner Verkündigung des Evangeliums auf und das Gesetz muss nun im Licht der Herrschaft Gottes gelesen und gedeutet werden. Also der endgültigen Herrschaft Gottes, die Jesus bringt. Und da gibt's viele Elemente der Verbindung, der Kontinuität. Und es gibt auch Dinge, die kriegen jetzt weil sie in Jesus erfüllt werden, eine andere Wendung. Aber wenn es um die Frage nach dem Umgang mit Geld und Besitz geht, da überwiegt die Konstante. Also da ist das, was Jesus sagt, also fast 100% deckungsgleich mit dem, was im Alten Testament steht. Also wenn es um die Bewertung der Frömmigkeit der Pharisäer geht zum Beispiel, ne, Jesaja 58, Vers 7, ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Hier ist ja von Johannes dem Täufer die Rede. Der hat in Lukas 3, Vers 11 gesagt, also die Leute fragen ja, was, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, welches Leben, welche Verhaltensweisen entsprechen dieser Aufrichtung der Herrschaft Gottes? Da sagt Johannes der Täufer, wer zwei Hemden hat, soll dem eines geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. So seid ihr richtig vorbereitet auf das Kommen des Herrn. Also hier, Altes Testament, ne, Jesaja 58, Vers 7. Johannes der Täufer klingt sich da ein, Lukas 3, Vers 11. Und Jesus führt diese Tradition fort. Vielleicht noch zum Ende von Vers 16. Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Deutungen. Ne, jeder versucht hineinzukommen ins Reich Gottes, aber mit völlig falschen Voraussetzungen. Viele versuchen da reinzukommen, aber schaffen es nicht. Die wohl bessere Deutung ist die, dass im Evangelium von der Botschaft des Reiches Gottes jeder mit Nachdruck aufgefordert wird, dass er da eintritt. Im Evangelium ergeht ein Aufruf an alle Menschen, in das Reich, in die endgültige Herrschaft Gottes einzutreten. Das beinhaltet, dass sie sich vorher klar darüber werden, wie sie mit Geld und Besitz umgehen. Jesus fährt fort, eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Also entscheidende Dinge, die das Gesetz thematisiert, die greift Jesus auf und er bestätigt sie für seine Jünger. Vor allem bestätigt Jesus, dass es im Umgang mit den Mitmenschen darum geht, diesen Menschen Liebe zu erweisen. Und die Liebe erweist sich vor allen Dingen darin, dass man Menschen, die in Not sind, die Hilfe zukommen lässt, die sie brauchen. Das Alte Testament verbietet es, dass man Notsituationen von Mitmenschen ausnutzt. Also zum Beispiel, dass man Menschen, die eine Missernte hatte. Jemand hat Landbesitz in Israel, hat eine Missernte und er braucht jetzt jemanden, der ihm hilft, der ihm vielleicht einen Kredit gibt. 10 Sack Weizen oder so, ne? Dann soll der diese Situation nicht ausnutzen und etwa von ihm fordern, okay, ich gebe dir 10 Sack Weizen, wenn du mir die jetzt im nächsten Jahr nicht zurückgibst, dann kriege ich die Hälfte von deinem Grundstück oder so. Ne? Jesaja ist hier ganz streng. Ne? Weh denen, die ein Grundstück nach dem anderen erwerben, die ihren Bruder vom Besitz vertreiben, von ihrem Grundbesitz. Vers 18, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Es geht jetzt glücklicherweise in diesem Vers nicht um Scheidung und Wiederheirat, sondern es geht um den Zusammenhang den engen Zusammenhang, um die enge Verbindung zwischen dem Alten Testament und Jesus. Von daher werde ich auch jetzt an dieser Stelle gar nicht viel über Scheidung und Wiederheirat sprechen. Also Jesus setzt hier einfach voraus, hier, ihr kennt auch das Prinzip von der Ehe, ne? In der Ehe werden Mann und Frau wie zu einem Fleisch zusammengefügt. Und in vergleichbarer Weise ist es mit mir und der vorhergehenden Offenbarung. Das ist eine Einheit. Ne? Vers 14 fing damit an, die Pharisäer haben Jesus ausgelacht. Du willst uns darin belehren, was das Alte Testament zum Thema Geld und Besitz sagt? Da wissen wir besser Bescheid. Und Jesus sagt ihnen, bei weitem nicht, nein, nein. Ihr seid Heuchler. Was das Gesetz zum Thema Geld und Besitz sagt und wie das Gesetz anzuwenden ist zu diesem Thema, da bin ich der Erste, der darüber Bescheid weiß. So ist wahrscheinlich Vers 18 hier in diesem Zusammenhang gemeint. Weil es geht vom Thema her weiter, auch im nächsten Gleichnis, um den Umgang mit Geld und Besitz. Nicht um Scheidung, Wiederheirat und dergleichen. Da erzählt Jesus das Gleichnis von einem reichen Mann und dem armen Lazarus. Jesus verdeutlicht hier den dritten Punkt. Das Streben nach Reichtum ist Götzendienst und wird mit dem ewigen Tod bestraft. Das sagt schon das Alte Testament und Jesus erst recht. Vers 19. Da war einmal ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und feierte Tag für Tag üppig. Und da war auch ein Armer, Lazarus mit Namen. Der wurde vor das Tor seines Hauses gelegt. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Aber stattdessen kamen Hunde und leckten an seinen Wunden. Also dieser arme Lazarus. Entweder ist er auch gelähmt oder er ist durch seine körperliche Schwäche bereits unfähig zu laufen. Und ein paar Leute haben Mitleid mit ihm, die haben, vielleicht sind es andere Bettler, die also selber keine Möglichkeit haben, ihm zu helfen. Aber sie sagen sich, wir schleppen ihn mal vor das Tor dieses reichen Mannes. Dann wird der sich um den kümmern. Also der wird uns schon sehen, also mit dem armen Lazarus ist wirklich, also der lebt nicht mehr lange. Da muss man, um den muss man sich jetzt wirklich kümmern. Ne? Und wie elend die Situation des armen Lazarus ist, wird an den Hunden deutlich. Also Hunde, also man könnte es ja so verstehen, die Hunde leckten seine Wunden. Also wenigstens die Hunde hatten Mitleid mit ihm. Ne? Es ist wahrscheinlich anders gemeint. Also die Hunde haben schon mal ein bisschen an seinen Wunden rumgeknabbert. So eine Art Vorfreude auf eine Mahlzeit. Also es wird nochmal verdeutlicht, also dieser Lazarus, ne, die unreinsten Tiere der damaligen Zeit, Hunde, die sonst wo rumstöbern, allen möglichen Dreck, die umlagern ihn jetzt. Vers 22. Schließlich starb der Arme. Also er hat von dem reichen Mann keine Hilfe erfahren. Und was die Hunde mit ihm gemacht haben, wird auch nicht weiter erwähnt. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite legen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Das ist jetzt nicht von ungefähr, dass Abraham als, ja wie soll man sagen, er wird als eine Art Gastgeber hingestellt. Also was Jesus, ne, wenn Jesus erzählt ja manches Gleichnis im Blick auf das zukünftige himmlische Bankett. Und eigentlich ist Gott bzw. Jesus der Gastgeber. Ne? Aber um jetzt die Verbindung zum Alten Testament deutlich zu machen und um vor Augen zu führen, also was für Leute sind mit Abraham dabei, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? Und die Antwort ist, solche Leute wie der arme Lazarus. Klammer auf, der im Glauben verstorben ist. Aber das wird hier nicht weiter thematisiert. Ne? Armut an und für sich bringt einen Menschen nicht in den Himmel. Das ist auch klar. So, und dieser arme Lazarus, der findet sich an der Seite oder auf dem Schoß von Abraham wieder. Hier auf der Erde findet der Lazarus wahrscheinlich kein Begräbnis. Ob überhaupt etwas von seinem Leichnam übrig bleibt, steht in Frage. Das alles hindert Gott nicht daran, ihn zu sich zu holen. Und er erfährt das besondere Vorrecht, den Ehrenplatz an Abrahams rechter Seite einzunehmen. Abraham, wenn man die Abrahamsgeschichte liest, war ja auch ein reicher Mann. Aber Abraham, der war schon zu seinen Lebzeiten jemand, der hätte sich um diesen armen Lazarus gekümmert. Also Abraham hatte sein Herz nicht an Geld und Besitz gehängt. Der wusste, dass es ein Auftrag Gottes ist, sich um Bedürftige zu kümmern. Der reiche Mann, der wird auch begraben. Wahrscheinlich hier auf der Erde ein richtig großes Begräbnis. Viele Klageweiber werden zusammengeholt und alle bezeugen, ach, was für ein gerechter, reicher Mann. Wie schade, dass der jetzt von uns gegangen ist. Aber Gott wird ihn in ähnlicher Weise in Ehren aufnehmen, wie wir ihn hier verabschieden. Aber die Erzählung von Jesus geht weiter, Vers 23. Im Hades litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Er rief, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Nur ein bisschen nebenbei, also der Hades, ne? War damals nicht nur in der Bibel, auch die Römer, die Griechen dachten, dass es diesen Hades gibt. Also ein Stück weit hatten sie ja alle recht, ne? Hades, also sie glauben daran, es gibt eine Welt der Toten nach dem Tod. Also wenn ein Mensch stirbt, dann geht seine Seele in so ein Reich der Toten. Was jetzt im Judentum, also in frühjüdischen Schriften dann auch noch weiter zum Ausdruck kam, war, man stellte sich das so vor, im Totenreich gibt es zwei Gruppen. Auf der einen Seite, da sind die Gerechten. Die sind fröhlich und feiern schon in gewisser Weise in der Gegenwart Gottes zusammen mit Abraham. Auf der anderen Seite, da sind die Verdammten. So, die warten auf ihre endgültige Strafe. Das ist so eine Art Vorhof zum Himmel, Vorhof zur Hölle. Und die konnten sich gegenseitig sehen. Und es wurde teilweise ausgeschmückt, ne? Man hat sich dran geweidet. Die da gefeiert haben, haben immer wieder mal rübergeblickt zu den Verdammten und haben mit dem Finger auf die gezeigt. Ja, jetzt wisst ihr, ne? Also, euch geht's dreckig, ne? Ja, hier auf der Erde habt ihr über uns gelacht, jetzt lachen wir über euch. Und wisst ihr was? Es wird noch schlimmer mit euch. Bald geht die Fallgrube auf und ihr kommt in die ewige Verdammnis. Und dann wurde auch eben berichtet, wie sie dann auf der Seite alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ach, hätten wir doch in diesem Leben das Richtige getan. Und die haben dann immer gesagt, nö, ist zu spät, keine Möglichkeit mehr. Also ein Stück weit greift Jesus das auf, ne? Man muss aber vorsichtig sein, jedes Detail auf die Waagschale zu werfen und also sich vorzustellen, ja, so wird's sein. Also im Blick auf die Frage, ob jetzt tatsächlich da noch eine Kommunikation stattfindet, ich weiß es nicht. Fest steht jedenfalls, dass bestimmte Vorstellungen von Jesus eben nicht aufgegriffen werden. Also das Glück der Erlösten besteht nicht in der Qual der Unerlösten. Also so eine Rachegelüste, ne? Dass man sich dran weidet. Ah, das war lebelang mein Feind. Jetzt endlich ist ihm richtig heiß. Diese Art Rachegelüste wird es da nicht geben. Bei dem reichen Mann macht Jesus deutlich, also als der dort in Qualen sich wiederfindet, vollzieht er keine Umkehr. Also das ist jetzt nicht so, dass er denkt, dass er sich sagt, ja, ich war mein Leben lang ein böser Mensch, ich hätte mich um den Lazarus kümmern müssen, ich sehe ein, ich bin ein Sünder, ohne Gleiche. Sondern irgendwie so ganz natürlich denkt er, er könnte Lazarus irgendwelche Befehle erteilen. Also über Abraham, ne? Hier Abraham, sag du dem Lazarus, dass er zu mir rüberkommt und mir ein bisschen Linderung verschafft in meinen Qualen. Aber Abraham, Vers 25, sagte, Kind, denk dran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Dafür kann er sich nun hier freuen und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Ja, auch hier, bei dem, was Abraham sagt, nicht zu viel auf die Goldschale werfen, so nach dem Motto, es gibt Erlöste, die würden gerne, wenn sie Angehörige sehen, lieber rüber und versuchen, die nochmal rüber zu holen. Also wird's nicht geben. Wenn wir verstorben sind, dann ist uns mit einem Mal klar, ja, die, die verloren sind, die sind völlig zu Recht verloren. Und da gibt's auch hinterher nichts dran zu ändern. Wenn wir verstorben sind, ist uns völlig klar, natürlich ist das gottesgerechtes Urteil. Das ist in keiner Weise anzuzweifeln. Mitleid wird es wahrscheinlich geben. Mitleid mit den Verlorenen. Auch Gott hat Mitleid mit den Verlorenen. Der Abraham, der bezeichnet den reichen Mann als Kind. Also der Abraham hat so etwas wie ein gewisses Mitleid mit dem reichen Mann, Kind. Vor allem aber ist Abrahams freundliche Anrede an den Reichen eine Anrede an uns. Nämlich ein Aufruf an uns Lebende, in diesem Leben möglichst schnell zu Gott umzukehren. Vers 27, da bat der reiche Mann, ich bitte dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Auch an dieser Stelle geht's weniger darum, ob der reiche Mann wirklich möglicherweise doch sowas wie eine Art Umkehr vollzieht, sondern es wird jetzt auf eine Frage hingeleitet. Braucht ein Mensch, um sich auf die Ewigkeit einzustellen, mehr als das Alte Testament? Das ist ja die Ansicht vom reichen Mann. Der kannte auch genügend Stellen aus dem Alten Testament, ne? Aber der meint jetzt, ja, klar kann ich das Alte Testament, aber das hat mich nicht genügend darauf vorbereitet, jetzt hier vor Gott zu treten. Und davor sollen jetzt meine 5 Brüder bewahrt werden. Da muss jetzt der Lazarus als Auferstandener hin und dann gehen ihnen die Augen auf. Vers 29, Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten aus dem Alten Testament. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der reiche Mann ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. So, und damit endet das Gleichnis, damit endet die große, wenn man so will, Lehreinheit in Lukas 16, wo Jesus über den Umgang mit Geld und Besitz spricht. Und die Betonung am Ende ist die, wenn du dich durch Gottes Wort nicht vorbereiten willst auf dein Ende, im Blick darauf, wie du mit Geld und Besitz umgehst, dann ist dir nicht zu helfen. Über Gottes Wort hinaus wird Gott dir keinerlei Hilfe bieten, um seinem Gericht zu entkommen. Aber jetzt mal ehrlich, also wenn wir jetzt Gottes Wort lesen, unter anderem Lukas 16. Also klarer kann man doch über dieses Thema nicht sprechen. Ne? Die Frage ist nur, ob wir dem glauben, was Jesus hier sagt. Und das ist das, wozu Jesus jeden von euch dringlich auffordert. Also glaubt dem, was ich hier sage. Es ist so. An dem Umgang mit Geld und Besitz zeigt sich, ob ihr wirklich meine Jünger seid oder nicht. Ihr könnt euch in dieser Frage kein Vorbild an den Leuten in der Welt nehmen. Für die ist das normal, dass man Geld und Besitz hinterherläuft. Für euch darf das nicht normal sein. Das ist eins der Grundkennzeichen der Jünger von Jesus. Also gehört zur Grundunterweisung, wo es um Götzendienst geht und um die Anbetung Gottes. Stell dein Geld, stell deinen Besitz Gott zur Verfügung, indem du ein Auge hast auf Menschen, die in Not sind. Oder indem du ein Auge hast auf die Ausbreitung des Evangeliums. Ja, schon Mose und die Propheten sind hier ziemlich klar, sagt Jesus. Ich habe noch eine Stelle, Jesaja 10, Verse 1 bis 3. Weh denen, die ihre Macht missbrauchen, um Verordnungen zu erlassen, die Menschen ins Unglück stürzen. Sie bringen die Armen und Schwachen im Volk um ihr Recht und plündern die Witwen und Waisen aus. Der Tag des Gerichts kommt gewiss und das Unwetter aus der Ferne wird euch mit Sicherheit erreichen. Was wollt ihr dann tun? Zu wem wollt ihr fliehen? Wo wollt ihr dann eure Reichtümer lassen? Und ein Kapitel später, Jesaja 11, Vers 4, da wird von dem Messias gesagt, dass er sich besonders für die Armen einsetzt. Den Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Im Alten Testament, sehr klar, Menschen, die andere Menschen unterdrücken, finden Gottes endgültiges Gericht, wenn sie nicht zu Lebzeiten umkehren. Menschen, die an Gott glauben, auf ihn vertrauen, auf Rache verzichten und nicht zuletzt darum von anderen unterdrückt werden, für die gilt, Gott wird ihr Recht herstellen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn schon das Alte Testament ausreicht, um sich über diese Frage klar zu werden, ne? Also nach welchen Grundsätzen beurteilt Menschen im Blick auf Geld und Besitz? Also was will Gott hier? Könnte man sagen, da reicht das Alte Testament schon aus. Jesus spitzt es zu auf seine Jünger und sagt, ja, es ist tatsächlich so, wie es im Alten Testament steht, sei aber noch zugespitzter, ne? Sagt Jesus seinen Jüngern, rechnet damit, dass ihr in dieser Welt, gemessen nach menschlichen Maßstäben, eher zu den Losern gehören werdet. Weil ihr darauf verzichtet, andere zu betrügen, weil ihr auf Rache verzichtet, weil ihr nicht hinter dem Geld herlauft und weil ihr, wenn ihr was übrig habt, anderen gerne helft. Ihr tut lauter Dinge, wo die Menschen dieser Welt sagen würden, wie bekloppt ist denn das? Jesus rechnet damit, dass ihr klar vor Augen habt, es gibt eine Ewigkeit. Man nennt das doppelter Ausgang. Nach dem Tod ist die Entscheidung gefallen. Wenn ein Mensch hier auf dem Sterbebett die Augen schließt, danach der doppelte Ausgang. Es ist schwierig, das nachzuvollziehen, dass das so sein kann. Dass es so einen Punkt gibt, da gibt's hinterher in Ewigkeit keine Umkehrung mehr. Aber es gibt kaum einen, der da so deutlich drüber spricht, in der Bibel, im Neuen Testament, wie Jesus selbst. Doppelter Ausgang, Himmel und Hölle. Wie kommt jemand in den Himmel? Allein durch den Glauben an Jesus Christus, indem man ihm sein Leben anvertraut, indem man durch Jesus Vergebung seiner Sünden empfängt, auch für die Sünde der Habsucht, auch für die Sünde des Götzendienstes. Allein das Glauben, das gilt. Und dem widerspricht Jesus auch nicht. Ne? Aber Jesus macht klar, also wenn ihr euch zu mir bekennt, wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr auch mit Geld und Besitz so umgehen, dass mein Name dadurch geehrt wird und euren Mitmenschen Hilfe erwiesen wird. Ist ein schwieriges Thema. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er es richtig hört, dass er dort, wo er Ermahnung braucht in dieser Hinsicht, dass er sie sich zu Herzen nimmt. Ne? Jeder gucke sich selbst ins Herz, ob er wirklich im echten Glauben mit Jesus verbunden ist oder ob er im tiefsten Herzen ein Heuchler ist. Das wäre für mich bitter, wenn ich über dieses Thema hier mal gesprochen hätte und nicht deutlich genug gewesen wäre. Ne? Möge jeder sich prüfen, ob sein Herz Jesus gehört. Amen.